Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Mit Fabian. Hallo. Woran denkt ihr, wenn jemand sagt, ich habe meinen Harzer Roller dabei? Also ich wette, die erste Reaktion, die fällt in etwa so aus. Bis aus dem Behältnis, in dem der Harzer Roller drin ist, Vogelgesang kommt. Harzer Roller ist nämlich nicht nur ein stinkender Käse, sondern auch ein wunderbar singender Kanarienvogel.
Was? Soll das ein Tier sein?
Ja, Kakadu, Harzer Roller ist ein Tier. Wir klären heute, warum der Harzer Roller gerade für Bergleute besonders wichtig war. Und noch einen Vogel haben wir im Programm. Kakadu-Kind Clemens erklärt euch welcher.
Das hört sich richtig wie, wenn man mit einem Presslufthammer, bloß ein bisschen leiser. So, tak, 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 tak. Richtig, wenn man wie hier so.
Das ist natürlich der Specht. Ob der vom vielen Klopfen Kopfschmerzen bekommt, das hört ihr später im Kakadu-Infotag mit zwei besonders tollen Vögeln.
Hallo, was geht hier vor?
Ja, okay, sorry, lieber Kakadu. Im Kakadu-Infotag mit drei besonders tollen Vögeln und natürlich mit Musik. Ostern steht direkt vor der Türe. Ist euch an Ostern schon mal sowas hier passiert?
Oh, hallo, schön, dass du da bist. Hier, zack, ich hau dich, weil ich mich so freue.
Au, das war zu doll. Hör auf damit.
Ist aber Ostern, da darf man es machen.
Klingt seltsam, ist aber ein traditioneller Osterbrauch aus Finnland. Da basteln sich alle zu Ostern aus Birkenzweige eine Rute und hauen sich damit. Wohlgemerkt sehr leicht. Und das soll dann Glück bringen. Ist ein seltsamer Osterbrauch, aber an Ostern ist ja ehrlich gesagt ziemlich vieles seltsam. Also ein Hase läuft rum und versteckt bunte Eier, meistens aus Schokolade. Und dann ist ja noch die Sache mit dem Osterlamm. Das gibt es ja auch traditionell zu Ostern, meistens in Schokoform oder als Gebäck. Warum das so ist, das finden wir zusammen raus. Martin Mölders hat sich dafür extra seine Stiefel geschnürt und den Schärfer Werner Lupp getroffen.
Die Pollerwiesen in Köln. Direkt am Rhein grasen an diesem Frühlingstag jede Menge Schafe. Friedlich und vergnügt. Große und kleine.
Das ist eine Herde von rund 400 Mutterschafen. Auf den Pollerwiesen bin ich immer von Anfang April bis Ende Mai.
Es sind halt sehr viele, aber es sieht nicht so aus, dass es so ganz viele sind, weil die sind halt so in einzelnen Grüppchen so ein bisschen. Es sind sehr süße Tiere dabei und auch zum Teil so schwarz gefleckte oder so oder mit ganz schwarze oder so. Also es ist sehr schön.
Mich interessiert jetzt, hier sind ja jetzt schon viele kleine Tiere dabei, auch Lämmer. Und also, ob die jetzt hier alle so alleine rumlaufen oder ob die halt jetzt auch hier nah bei der Mutter sind.
Ein junges Lamm bleibt immer dicht bei der Mutter. Aber wenn die Lämmer jetzt dann größer sind, sagen wir 2-3 Monate alt, dann sind die auch schon mal ein Stück weit von der Mutter weg. Aber sobald das Muttertier ruft, steht das Lamm wieder daneben. Er läuft direkt zurück.
Mussten Sie denn auch schon mal bei einer Geburt von einem Lamm helfen oder so?
Bei Tieren, die das erste Mal lammen, also sogenannte Jährlinge, da muss man oft mithelfen. Aber bei Schafen, die jetzt schon 2-3 Mal gelammt haben, ist das gar kein Problem mehr. Da braucht man ganz selten nur noch helfen.
Hanna und Nina beobachten die vielen kleinen Lämmer und mögen den Gedanken gar nicht, dass auch Lämmer geschlachtet werden. Genau deshalb haben sie aber ihre große Bedeutung für das Osterfest, erklärt Brauchtumsforscher Dr. Manfred Becker-Huberti.
Das Lamm ist Opfertier im Jüdischen und dieser Jesus lässt sich selber aufopfern wie ein solches Lamm. Und die Parallelität besteht eben darin, dass er genauso makellos ist, wie die Lämmer sein müssen, die man nur opfern darf. Man darf also kein Lamm opfern im Judentum, das in irgendeiner Form Schaden genommen hat oder das lahmt oder das auch nur Fehlfarben hätte.
Opfern bedeutet im Christentum, dass man Gott etwas darbringen will, um sich zu bedanken, aber auch um zu bitten. Diesen Brauch gibt es auch in anderen Religionen, zum Beispiel bei den Juden. Die haben früher vor allem Lämmer geschlachtet, um sie ihrem Gott Jahwe zu opfern. Das unschuldige Lamm steht bei den Christen auch für Gott, der genauso fehlerfrei ist. Das Bild von Gott als Hirten und den Menschen als Schafen findet sich an mehreren Stellen der Bibel. Dort steht auch eine besonders grausame Geschichte, in der das Lamm als Opfertier vorkommt. Gott befiehlt darin den Juden zum Osterfest, dass sie ein erst ein Jahr altes männliches Lamm schlachten sollen. Mit seinem Blut sollen sie ihre Türen und Türpfosten anstreichen, damit Gott sie dann beschütze.
Das eigentliche Symboltier für Ostern ist eben nicht der Hase, sondern das Lamm.
Und deshalb gibt es mittlerweile an Ostern nicht mehr nur Hase und Eier, sondern auch Lämmer. In Bäckereien meist aus Teig. Aber nicht nur.
Ich habe in der Hand ein Osterlamm aus Schokolade und nicht wie sonst in den Supermärkten ein Osterhase aus Schokolade. Ja, es sieht sehr süß aus. Eigentlich noch süßer als ein Osterhase.
Martin Mölders war für uns zu Besuch auf den Pollerwiesen in Köln und hat erklärt, woher die Tradition mit dem Osterlamm so kommt.
Schluss.
Harzer Roller ist ca. 20 Gramm schwer, kann eine goldgelbe Farbe haben und singt. Ja, Harzer Roller ist nicht nur ein stark riechender Käse, sondern auch ein kleiner Singvogel, der so heißt, weil er früher vor allem im Harz gezüchtet wurde. Deswegen liegt auch das weltweit einzige Kanarienvogelmuseum im Harz, in der Kleingemeinde St. Andreasberg, um genau zu sein. Unser Kakadu-Reporter Klaus Lokschen hat sich auf den Weg in den Harz gemacht und erzählt uns jetzt alles über den kleinen Vogel mit der schönen Stimme.
Wenn man vor gut 100 Jahren zu den Bewohnern von St. Andreasberg gesagt hätte, sie hätten einen Vogel, wäre das meist richtig gewesen. Die kleine Harzer Gemeinde war lange das Mekka der Kanarienzucht. Fast jede Familie hat damals gezüchtet. Harzer Roller, genauso wie ein Stinkkäse, heißen diese Vögelchen, allerdings mit angenehmerem Eigengeruch.
Sie heißen Harzer Roller, weil sie können einfach so gut singen, weil die haben das alles richtig schön aus der Stimme. Ja, richtig, richtig rausrollen.
Und weil er aus dem Harz, weil er hier verbreitet wurde.
Wissen Heide und Lucien über die Namensgebung. Zusammen mit Caro, Lia und Linnea soll es zum weltweit einzigen Kanarienvogelmuseum gehen. Es liegt nur wenige Meter von deren Schule entfernt auf dem Gelände des ehemaligen Silberbergwerks Samson. Einige von ihnen waren schon einmal dort.
Also die Kanarienvögel, die singen da, wenn man reinkommt. Die piepsen, also sie singen sehr schön. Ja, schön ist sehr schön da.
Mir hat es auch gefallen. Wir durften sogar den Vögeln Namen geben.
Welcher Name hat denn dein Vogel bekommen?
Olaf.
Olaf, der Kanarienvogel.
Weil er weiß war und ein bisschen blau.
Museumsleiter Jochen Kleen führt durchs Haus.
Ich finde den Gelb hier toll.
Ich finde den Weiß hier.
Der da mit der kleinen Frisur.
Ich mag den da am liebsten, weil das mein Olaf ist.
Der da.
Der hat eigentlich noch keinen Namen. Den nennen wir.
Vor 300 Jahren kamen Bergleute aus den Alpen zum Silbererzabbau in den Ort, erzählt der Museumschef. Mit im Gepäck Kanarienvögel. Bergmann Wilhelm Trute hat die Vögel dann später so gezüchtet, dass sie stimmlich kräftig zulegten und schließlich den rollenden Gesang beherrschten. Die Piepmätze waren den Minenarbeitern nicht nur Unterhalter, sie waren auch deren Lebensversicherung.
Den Vogel hatten wir in den tiefen Gruben. Unsere Grube ist 810 Meter tief. Wenn das Wetter draußen besonders schlecht war, wenig Sauerstoff in den Schacht reinkommt, dann hat er sicherheitshalber den Vogel mitgenommen. Wenn der Vogel unruhig wurde, das war ein Zeichen, wenn der Bergmeister weiter rausgehen musste. Ne? Denn der Vogel reagiert 16 Mal empfindlicher als der Mensch. Deswegen hat die Zeit immer noch ausgereicht, rechtzeitig rauszukommen.
Denn Grubengase sind oft geruchlos und führen bei höherer Konzentration zu Müdigkeit und schließlich zum Tod. In ihren kleinen Käfigen gaben die Vögelchen also frühzeitig Auskunft darüber, ob die Luft unten sauber war. Jochen Kleen zeigt auf eine Fotografie.
Probier mal, hier ist der Vogel auf meinem Bergchen.
Das ist ja cool.
Heute wird der Vogel in Australien immer noch genutzt. Er hat mir ganz neue Käfig entwickelt, ein Glaskäfig. Und hier oben, was ist das hier oben drauf?
Gasflasche.
Eine Sauerstoff, Sauerstoffflasche ist das. Ne? Wenn der Vogel umfallen sollte, wenig Sauerstoff bekommt, hat der Bergmann die Möglichkeit, den Hahn aufzudrehen.
In Deutschland werden seit etwa 1950 keine Vögelchen mehr in den Bergwerken eingesetzt. Die Luftqualität wird seither elektronisch überwacht. Aber neben seiner lebensrettenden Funktion wurde der Harzer Roller mehr noch wegen seines Unterhaltungstalents gezüchtet. Es war damals weltweit besonders schick, einen trällernden Mitbewohner aus dem Harz zu haben.
Ihr könnt sehen, 1882 hat es hier einen Großhändler gegeben, der nach New York 120.000 Vögel geschickt, nach Südamerika 10.000 Vögel, Südafrika 3.000. So viele Vögel hat man hier weltweit exportiert. Ne? Denn der Vogel war ja früher ein Radioersatz, es gab ja früher ein Radio und der Vogel singt fast den ganzen Tag.
Wie bei den meisten Arten in der Vogelwelt sind auch bei den Harzer Rollern die Männchen die Gesangskünstler. Ein gut trällerndes Hähnchen kostete um 1900 etwa 30 Mark. Ein Bergmann verdiente damals im Monat lediglich 25 Mark, etwa 12,50 Euro. Die singfauleren Hennen waren allerdings schon für 2 Mark zu haben. Sie gingen meist ins Bergwerk. Besonders Wohlhabende umgaben sich mitunter mit Hunderten der männlichen Stimmwunder.
Selbst der Zar hat Leute hier nach Andreasberg geschickt und in St. Petersburg große Fluchten gehabt, wo bis zu 300, 400 Harzhauler drin waren.
Etwas kleiner, wenn auch nicht unbescheiden.
Das ist so eine französische Zimmerbude, hier sagt man dazu. Das war der Käfig der reichen Leute früher. Wenn die früher Leute Besuch bekamen, haben sie ihren Vogel immer hier reingesperrt, um anzugeben damit, ne?
Ja, das kann man sich vorstellen.
Angeber.
Ja, Vogel fühlt sich da nicht wohl drin. Ne?
Das sieht aus wie ein Palast.
Wie so ein königlicher Palast von Aladdin.
Im Ersten Weltkrieg, also vor 100 Jahren, durfte dann kein Vogelfutter wie Hanf- oder Perillasaat mehr aus dem Ausland eingeführt werden. Für St. Andreasberg bedeutete dies das Ende der Zucht im großen Stil. Wer sich heute einen Harzer Roller anschaffen möchte, der sollte auf das Gesangsverhalten achten, sagt der Museumsleiter. Denn der Echte ist so etwas wie ein Bauchredner. Er trällert seine Melodien immer mit geschlossenem Schnäbelchen.
Mach die Tür wieder zu, ne? Okay.
Der Harzer Roller. Alles über den kleinen Singvogel mit der schönen Singstimme, wusste Kakadu-Reporter Klaus Lokschen für uns. Wenn wir irgendwo in etwas Hartem ein Loch reinbekommen wollen, dann holen wir einen Hammer, je nach Aufgabe in verschiedenen Größen und zack, hauen wir feste drauf. Es gibt einen Vogel, der kann das auch, nur halt ohne Hammer, mit seinem Kopf und seinem Schnabel. Natürlich der Specht, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen oder gehört, vielmehr. So klingt er. Aber warum machen Spechte das? Und kriegen die eigentlich keine Kopfschmerzen? Also ich meine, stellt euch mal vor, ihr würdet immer wieder mit eurem Kopf gegen einen Baum hauen. Also ich glaube, das würde nicht gut ausgehen. Deswegen hat sich Kakadu-Reporterin Christina de Mar auf den Weg gemacht und sich mit Experten, Vogelexperten Dr. Heinz Sedelmeier getroffen. Und gemeinsam erzählen die beiden uns jetzt alles über den Specht.
Einmal habe ich einen schon gesehen im Wald. Der war ganz klein, ganz weit oben im Baum und hat ganz doll gehämmert. Das hört sich richtig wie, wenn man mit einem Presslufthammer, bloß ein bisschen leiser. So, tak, 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 tak. Richtig, wenn man wie hier so. Die Spechte hacken ja Löcher in die Rinde und dort kriechen ja meistens Holzwürmer oder anderes Getier rum und das frisst er.
Der Specht hat natürlich mehrere Gründe zu klopfen. Zum einen mal kann er aus dem Holz, da sind also richtig schöne, dicke, fette Maden von Käfern und Ähnlichem drin. Und das ist also seine Leibspeise. Die kann er sich da also damit rausholen. Wird auch noch ein bisschen unterstützt, dass er eine ganz eine lange Zunge hat. Also die kann so 15 cm lang sein. Damit kann er da stochern.
Und dann klopft er auch noch Löcher in den Baum, um im Winter einen warmen Platz zu haben und im Frühling darin seine Jungen auszubrüten und großzuziehen. Die Höhle ist übrigens ganz schön groß. Sie ist so tief wie ein großes Schullineal. Dafür braucht er dicke Bäume. Für den Spechtmann, der die grobe Arbeit erledigt, gibt es also viel zu tun.
Also da fragt man sich natürlich schon. Also er kann 12.000 Mal am Tag gegens Holz hauen. Muss der arme Vogel da nicht Kopfschmerzen bekommen?
Ich denke, das ist sehr anstrengend, weil er muss ja die ganze Zeit mit seinem Kopf hin und her.
Clemens kann sich das sehr gut vorstellen, denn in der Schule hat er selber Butter geschlagen. Und dafür musste er mehrere Minuten lang ruckartige Bewegungen machen.
Es schwappt immer so der Kopf hin und her und dann wird einem eben ganz schwindelig, wenn man das dauernd macht.
Anstrengend ist es für die Spechte sicher, tiefe Löcher in die Bäume zu klopfen. Doch sie haben einige Tricks auf Lager, um sich die Arbeit zu erleichtern.
Die Spechte suchen sich genau den Baum aus, der nur in der Mitte faul ist. Und zwar kriegen die das raus, die klopfen so leicht und dann hören die, aha, in der Mitte hohl. Und dann ist also dieser ganze äußere Teil des Baumes, der ist noch richtig schön fest. Und da bleibt der Baum dann auch noch ewig stehen. Und zwar machen die Spechte das so, das hat man jetzt inzwischen rausgefunden, oft machen die so ein ganz kleines Löchlein schon Jahre vorher. Und dann warten sie, bis ein Pilz das Loch schon so ein bisschen anfault, damit es leichter geht, weil die haben ja auch keine Lust, dann da ewig da auf das ganz harte Holz hauen zu müssen.
Wenn die Spechte eine geeignete Stelle gefunden haben, heißt es für sie loslegen. Und auch das machen sie auf eine sehr geschickte Art und Weise.
Und zwar haut der also ganz gerade aufs Holz. Das heißt also, der Kopf wird nicht zur Seite oder im Kreis geschleudert, sondern ist ganz gerade. Das ist schon mal gut, dass da die Wucht ein bisschen abgefedert wird. Also er hat ziemlich starke Muskulatur im Hals und die spannt er schon richtig vor. Und wenn er dann auf das Holz draufschlägt, dann geht also die Wucht wirklich nur bis an den Punkt, wo er auftrifft. Und danach zieht es den ganzen Kopf schon wieder zurück. Er rammt sozusagen nicht mit der vollen Wucht mit dem Schnabel ins Holz, sondern nur genau dahin, wo er auftreffen will. Und dann sitzt das Gehirn auch nicht hinterm Schnabel. Beim Specht sitzt das Gehirn also auch noch oberhalb des Schnabels, sodass das Gehirn schon mal viel weniger abkriegt. Und dann sitzt es in einem richtig festen Schädel drin mit ganz wenig Hirnflüssigkeit, dass da ganz wenig rumschaukelt. Und dadurch kann es wahrscheinlich vermeiden, dass er Kopfschmerzen bekommt. Fragen können wir ihn ja nicht, ob er nicht manchmal doch am Abend einen Brummschädel hat. Also hundertprozentig wissen wir es nicht. Aber es ist anzunehmen, dass er keine Kopfschmerzen bekommt.
Und erst recht keine Gehirnerschütterung.
Übrigens, Gehirnerschütterung beim Specht kann man erkennen. Leider passiert es ja manchmal, dass er gegen eine Glasscheibe fliegt. Und er hat ja eine ganz lange Zunge. Und wenn er eine Gehirnerschütterung hat, dann kommt diese ganz lange Zunge vorne raus. Da sieht man also, dass er richtig so ein bisschen erschöpft und dann hängt ihm da eine richtig lange Zunge vorne raus. Und da ihm das ja also im normalen Tagesgeschäft einfach nicht passiert, kann man eigentlich davon ausgehen, dass er eigentlich vom Hacken jetzt keine Gehirnerschütterung bekommt.
8 verschiedene Spechtarten leben bei uns. Buntspechte und Grünspechte sind bei uns am weitesten verbreitet. Über 500.000 Buntspechtpaare und 45.000 Grünspechtpärchen leben bei uns in Deutschland. Die kann man im Wald, aber auch in Grünanlagen in der Stadt beobachten, wie sie ihre Höhlen in dicke Bäume wie Buchen klopfen, um eine gemütliche Höhle für ihren Nachwuchs zu bauen.
Spechte bekommen vom Klopfen auf Holz wahrscheinlich keine Kopfschmerzen. Das ist schon mal gut zu wissen. Alles über den Vogel mit eingebautem Werkzeug wusste Kakadu-Reporterin Christina de Mach für uns. Morgen ist Kakadu-Medientag und wir gehen mal wieder ins Kino.
Eine Insel mit 2 Bergen und im tiefen, weiten Meer. Mit viel Tunnels und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr. Nun, wie mag die Insel heißen? Ringsherum ist schöner Strand. Jeder sollte einmal reisen in das schöne Lummerland.
Der neue Film Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer kommt am Donnerstag in die Kinos. Diesmal mit echten Menschen statt mit Puppen. Wie der Film ist, das hört ihr morgen im Kakadu ab 15 Uhr. Bis dahin besucht uns doch mal im Netz unter www.kakadu.de. Da gibt's auch alle Beiträge nochmal zum Nachhören. Denn hier bei Deutschlandfunk Kultur sind jetzt die Kollegen der Tonart dran. Ich bin Fabian. Tschüss, bis morgen.